Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich denke, ein ganz besonderer Gruß gilt all denen, die unsere schöne Stadt sich als Urlaubsziel ausgesucht haben. Dafür, dass es fast ein bisschen zu heiß ist für die Stadt. Ja, das ist, aber es ist schöner, als wenn es regnen würde. Ich habe passend zu diesem heißen Wetter auch ein heißes Thema mitgebracht. Wenn wir also miteinander ins Schwitzen kommen, ja, es gibt dann sicher die Möglichkeit, sich irgendwie wieder abzukühlen. Ich möchte gleich mit einer Gewissensfrage beginnen. Wann haben Sie wann haben Sie zuletzt den ersten Petrusbrief gelesen? Bibel, Neues Testament, ziemlich weit hinten. Erster Petrus, manchmal vor dem Hebräer, manchmal hinter dem Hebräerbrief. Ja, Sie müssen das jetzt nicht hier coram publico beantworten. Eine zweite Frage. Wer weiß etwas, was in diesem ersten Petrusbrief drinsteht? Und das kann man ruhig jetzt einmal auch, mit dem Wissen kann man ja ein bisschen angeben, also wenn Sie etwas wissen, irgendeine Idee, irgendein Vers, der Ihnen einfällt, erster Petrusbrief. Bitte? Rufe mich an in der Not, ja? Okay, ich sehe schon, es wird wirklich ein bisschen Nachhilfe nötig sein. Ich werde einiges aus diesem ersten Petrusbrief zitieren, so ein bisschen als Appetitanreger, den vielleicht einmal heute Nachmittag irgendwo unterm Sonnenschirm noch einmal zu studieren. Es geht unter anderem, nur so ein paar Stichworte, es geht unter anderem um das Leben als Pilger. Pilgern ist ja sehr modern, auf dem Jakobsweg, auf anderen Wegen. Der Petrusbrief sagt, im Grunde ist unser ganzes Leben als Christen eine Pilgerschaft. Es geht schon los mit den Worten, ich schreibe an die Erwählten Gottes, die dort als Fremde in dieser Welt leben, mitten unter Ungläubigen. Und das Wort Pilger bedeutet nichts anderes als Fremde, Fremdling. Also der ganze Brief richtet sich an Menschen, die als Fremde in dieser Welt unterwegs sind. Es geht aber auch um die Existenz als christliche Gemeinde. Also wir sind da sehr zentral angesprochen. Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen. Zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm vermittelt durch Jesus Christus Opfer darbringt. Opfer geistiger Art, an denen er gefallen hat, nämlich den Opferdienst des ganzen Lebens. Auch eine ganz schön heiße Aussage. Es wird, wie gesagt, noch ein paar Kostproben aus diesem ersten Petrusbrief geben im Laufe der Predigt. Natürlich, wie bei allen Worten aus dem Neuen Testament, aus der Bibel insgesamt, es sind Worte aus längst vergangenen Tagen. Ein Brief an Christen in einer Lebenssituation, die zumindest auf den ersten Blick mit der unseren kaum vergleichbar ist. Zumindest in Österreich oder in Deutschland, wo einige heute herkommen. Und in weiten Teilen Europas und der westlichen Welt. Während wir hier gemütlich sitzen, ungestört unseren Gottesdienst abhalten, zur gleichen Zeit werden an anderen Plätzen unserer Welt Christen drangsaliert, verfolgt, zum Teil auch getötet. Bei uns ist das anders. Sollen wir sagen, Gott sei Dank, ist es bei uns anders? Oder sollen wir etwas vorsichtig sagen, noch ist es anders, denn wer weiß, was noch auf uns zukommt? Ich habe im Mai dieses Jahres zusammen mit meiner Frau ein bisschen eine Ahnung davon bekommen, was möglicherweise auch bei uns irgendwann gang und gäbe sein könnte. Davon gleich mehr. Aber zuerst noch einmal ein Blick auf die Zeit, in die hinein dieser Petrusbrief ursprünglich gesprochen hat. Eine kleine Passage aus dem 4. Kapitel lässt uns etwas von den Umständen erahnen. Da schreibt Petrus an wahrscheinlich relativ neu bekehrte Christen, ihr habt euch ja lange genug an dem Treiben der Menschen beteiligt, die Gott nicht kennen. Ihr habt euch hemmungsloser Gier und Ausschweifung hingegeben, habt an Wüsten, Fress- und Saufgelagen teilgenommen und an einem abscheulichen Götzendienst. Jetzt wundern sich die anderen, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und beschimpfen euch deswegen. Noch heute sagen wir ja manchmal Zustände wie im alten Rom. Die Dekadenz der römischen Gesellschaft ist ja vielfach beschrieben worden. Ein Historiker kommentiert, es gab nichts, dem sie sich nicht hingaben oder das sie für schändlich hielten. Sexuelle Unmoral war weit verbreitet. Eine keusche Ehefrau, so berichtet der Historiker Tacitus, eine keusche Ehefrau hatte Seltenheitswert. Ehebruch war an der Tagesordnung und wurde unter Eigentumsdelikten abgehandelt. Perversitäten aller Art wurden öffentlich gelebt oder auch bildlich dargestellt. Zum Beispiel auf Haushaltsgeräten hat man Darstellungen gefunden. Homosexualität oder besser müsste man wahrscheinlich sagen oder präziser Pädophilie grassierte nicht nur unter den Griechen, sondern auch unter den Römern und war bis in die höchsten Kreise hinein verbreitet. Abtreibung war in einer Kultur, in der das menschliche Leben keinen Wert per se an sich darstellt, für uns fast unvorstellbar, aber das war so. Abtreibung war in so einer Kultur ein selbstverständliches Mittel der Familienplanung, ebenso wie Kindesweglegungen oder auch die Tötung von Neugeborenen. In so eine Welt, in so ein Milieu ist dieser Brief hineingeschrieben worden. Und die Christen, die hat man in so einer Kultur erlebt als die moralistischen Spielverderber. Man klagte sie an, auch wieder ein Zitat, ihr besucht keine Schauspiele, ihr nehmt an den Festzügen nicht teil, ihr verabscheut die Spiele zu Ehren der Götter. Und wie hatte Petrus festgestellt, jetzt wundern sich die anderen, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und beschimpfen euch deswegen. Wie gesagt, das war im alten Rom oder in der römischen Umwelt. Ob wir heute wieder Zustände wie im alten Rom haben oder uns darauf zubewegen, ich überlasse das einfach mal Ihrer Beurteilung, Ihrer Einschätzung. Und ich erzähle Ihnen jetzt, was mir und meiner Frau die Botschaft dieses ersten Petrusbriefs sehr persönlich nahegebracht hat. Wir haben im Mai an einem Kongress der APS, das ist die Akademie für Psychotherapie und Seelsorge, teilgenommen in der schönen Stadt Marburg in Deutschland. Und das Kongressthema lautete Identität, der rote Faden in meinem Leben. Nun hat sich im Vorfeld dieses Kongresses ein Bündnis gebildet aus über 50 Gruppen. Ein Bündnis, kein Raum für Sexismus, Homophobie und religiösen Fundamentalismus. Mehr als 50 Gruppen haben sich, wie gesagt, diesem Bündnis angeschlossen. Nicht nur hessische Landespolitikerinnen, sondern sogar deutsche Bundespolitiker und Politikerinnen haben sich vor den Karren der Aktivisten spannen lassen. Was war der Auslöser? Nun, neben den Hauptreferaten waren etwa 120 Seminare und Workshops zu den unterschiedlichsten Aspekten dieses Themas Identität vorgesehen. Zwei der eingeladenen Referenten, ein Mann, eine Frau, sie sind schon längere Zeit im Visier der Schwulen- und Lesbenlobbyisten, weil sie Seelsorge anbieten bzw. Therapie anbieten, für Menschen, die unter ihrer homosexuellen Neigung leiden und die sich Veränderung wünschen. Fachleute sprechen von Ich-Dystoner, das heißt unerwünschter, konflikthaft erlebter Sexualität. Die Schwulen- und Lesbenvereinigung hat dagegen den Vorwurf der Umpolung erhoben. Da würden Menschen umgepolt, manipuliert, im Grunde geistig vergewaltigt werden. Der Witz ist nun der, diese beiden Referentinnen waren gar nicht vorgesehen dafür, über das Thema Homosexualität zu sprechen. Sie haben gesprochen über Themen wie Reifung der Identität als Frau und als Mann. Und obwohl also diese beiden Referenten nicht vorhatten, über Homosexualität zu sprechen, hat die bloße Anwesenheit den Aktivisten gereicht, in dem Kongress in diversen Veröffentlichungen Etiketten anzuhängen wie homophob, schwulenfeindlich oder evangelikal. Also interessant auch diese Zusammenstellung. Und es wurden bis in höchste Kreise hinein massive Versuche unternommen, den Kongress als Ganzes zu verhindern oder zumindest diese beiden Referenten auszuladen. Das ist nicht geglückt, weil sich der Marburger Oberbürgermeister sehr klar auf die Seite der Veranstalter gestellt hat. Also diese Seminare haben stattgefunden. In Klammer gesagt, ich möchte in dieser Predigt jetzt auch nicht dieses Thema Homosexualität als solches thematisieren. Ich glaube, da käme ich über ein paar plakative Erklärungen sicher nicht hinaus und damit würde der Sache und auch betroffenen Menschen sicher nicht geholfen werden. Mir geht es eher um diese Frontstellung, die wir erlebt haben und Mobilmachung einer ganz bestimmten Gruppe der Bevölkerung gegen die Christen. Und die hat sich unter anderem darin gezeigt, dass über 40 private Häuser und Häuser christlicher Einrichtungen in Marburg mit Hassparolen beschmiert wurden. Für den Himmelfahrtstag, der lag mitten in dieser Zeit des Kongresses, ist eine Großdemonstration angemeldet worden. Und so kam es, dass dieser ganze Kongress unter massiven Sicherheitsvorkehrungen abgehalten werden musste. Ein eigens bestellter Security-Dienst hat uns Kongressteilnehmer beim Eingang, beim Betreten des Veranstaltungsgebäudes der Stadthalle in Marburg kontrolliert. Und am Tag der Demo selbst hat ein Aufgebot von 1000 Polizisten ein Aufeinandertreffen der 1000 Demonstranten mit den 1000 Kongressteilnehmern verhindert. Also es war wirklich was los. Wir mussten am Tag der Demo auf geheimem Faden zur Mensa geleitet werden, wo wir unser Mittagessen einnehmen wollten. Sogar Vertreter der Politik haben sich zu unqualifizierten Äußerungen gegen die Kongressteilnehmer hinreißen lassen. So hat etwa ein prominenter hessischer Gewerkschaftsvertreter den Zuhörern zugerufen, Schwule und Lesben sind in den Augen der Evangelen Menschen zweiter Klasse. Es waren noch ganz andere Töne zu hören, etwa von den sogenannten Radikal-Homos aus Göttingen. Sie haben getönt gegen religiöse Spinner und Ex-Gay-Aktivisten. Wir schreien, Verzeihung, es ist wirklich so gesagt worden, wir scheißen auf eure heterosexuellen Normen, Freiheit allen Perversen. Und es waren auch Transparente wie diese zu sehen, Sex statt Ehe, Fight Sexism, hab ich was gegen Heteros? Oder auch Gott ist eine Lesbe, vögel deinen Nächsten wie dich selbst, für die freie Entfaltung sexueller Identitäten, für eine selbstbestimmte Partnerwahl. Also es ist wirklich heiß hergegangen, obwohl das Wetter gar nicht so heiß war. Schon im Vorfeld des Kongresses, aber dann auch bei der Demonstration ist schnell deutlich geworden, den Aktivisten ging es nicht um eine wirkliche sachliche Auseinandersetzung, sondern ihr Hass hat sich gegen alles Christliche gerichtet. Und so haben auch einige Plakate, das kann man jetzt nicht so gut lesen, da steht drauf, wir sind hier, um eure religiösen Gefühle zu verletzen. Glaubst du noch oder denkst du schon, der Wahlspruch der humanistischen Bewegung in Deutschland. Oder auch Religion ist heilbar. Die Art und Weise nun, in der die Verantwortlichen der APS, der Akademie für Psychotherapie und Seelsorge, wie sie auf diese Angriffe reagiert haben, ich denke, das ist ein kleines Lehrstück in Sachen rechtes, christliches Verhalten und nimmt uns mitten hinein in Aussagen aus dem ersten Petrusbrief und auch in Aussagen von Jesus, wie wir sie vorhin auch schon gehört haben über die Feindesliebe. Das ist ja auch so ein Text aus alten Zeiten, mit dem ich muss es ganz ehrlich sagen, bisher relativ wenig anfangen konnte, aus dem schlichten und einfachen Grund, ich habe keine Feinde. Bild mir es zumindest ein. Aber mit einem Mal wurde ich zu einem Feind gemacht oder zumindest zu einem Feindbild dieser Demonstranten. Und plötzlich hatte ich also auch Feinde und musste mich auseinandersetzen damit, was heißt es? Liebet eure Feinde. Nicht nur liebt einander, das ist schon schwer genug, ja, manchmal, aber liebt eure Feinde. Zum Vorgehen der APS-Verantwortlichen. Der Vorsitzende, ein Psychiater und Therapeut, Martin Grabe, macht in seinem Eingangsstatement deutlich, dass die Kampagne gegen den Kongress auf eine merkwürdige Weise an dem Veranstalter vorbeigehen würde. Schon das Etikett evangelikal, das man diesem Kongress aufgeklebt hat, würde längst nicht auf alle Kongressteilnehmer zutreffen. Ein erheblicher Anteil der Kongressteilnehmer waren Katholiken, Orthodoxe, Mitglieder der evangelischen Landeskirchen, also ein buntes Spektrum, wo zumindest aus unserer Sicht evangelikal nicht der geeignete Sammelbegriff dafür ist. Martin Grabe dachte laut, ich zitiere ihn jetzt, und wie ist es dann mit den Angriffen gegen die Evangelikalen und allgemein die Christen, die in den Verlautbarungen um die Demonstration herum vorkommen? Geht das auch an uns vorbei? Fühlen wir uns davon auch nicht betroffen? Nein, es geht nicht an uns vorbei. Es trifft uns zentral. Wir sind vielleicht nicht evangelikal, aber wir sind Christen. Und so massiven antichristlichen Tendenzen und Drohungen in unserem Land zu begegnen, wie sie jetzt in den letzten Wochen ausgesprochen wurden, durch Sachbeschädigungen an Gebäuden aller Konfessionen hier in Marburg zum Ausdruck gebracht wurden, das kann erschrecken. Was wir im Vorstand der APS aber gemerkt haben, dass es gerade in einer solchen Situation wichtig ist, sich besonders klar auf die Prinzipien des christlichen Glaubens zu besinnen. Wenn wir uns in hasserfüllte Schlagabtäusche verwickeln lassen, dann sind wir sehr weit weg von dem, was Christus uns eigentlich über menschliches Miteinander beibringen wollte. Ja, und spätestens mit diesem Statement sind wir mittendrin im ersten Petrusbrief. Und es wird auf einmal ganz aktuell und auch völlig verständlich, was Petrus vor fast 2000 Jahren geschrieben hat. Es ist eine Gnade Gottes, wenn jemand ohne Schuld nur deshalb Kränkungen erfährt und leiden muss, weil er im Gewissen an Gott gebunden ist. Habt ihr etwa Grund, euch zu rühmen, wenn ihr ein Unrecht begangen habt und dafür geschlagen werdet? Aber wenn ihr das Rechte getan habt und dafür leiden müsst, ist das eine Gnade von Gott. Und eben dazu hat er euch berufen. Ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, dass ihr seinen Spuren folgt. Ihr wisst, er hat kein Unrecht getan. Nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Auch diese Spur haben Demonstranten im Vorfeld des Kongresses hinterlassen. Hauptsächlich an Einrichtungen der Universität, die für den Kongress Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat oder zur Verfügung stellen wollte. Diese Räume konnten dann nicht benutzt werden. Wir sind zu den einzelnen Seminaren, wir haben vorher einen Zettel bekommen, also fast eine Geheimbotschaft, wohin wir dann gehen sollten, um möglichst jetzt auch kein Aufsehen zu erregen und nicht mit Demonstranten in Konflikt zu geraten. Wahrscheinlich ohne es zu beabsichtigen, haben die Wandbeschmierer eine biblische Wahrheit deutlich gemacht. Der Protest, der Hass, der trifft nicht einfach die Christen, sondern der trifft Christus selbst. Und das hat Jesus auch schon vorausgesehen und seinen Nachfolger entsprechend vorbereitet. Ein kleiner Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich zuerst gehasst hat. Die Welt würde euch als ihre Kinder lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber ich habe euch aus der Welt herausgerufen und ihr gehört nicht zu ihr. Aus diesem Grund hasst euch die Welt. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Kein Diener ist größer als sein Herr. Wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und so viel oder so wenig sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach dem euren richten. Das alles werden sie euch antun, weil ihr euch zu mir bekennt. Eine weitere Forderung des ersten Petrusbriefs praktisch umzusetzen, hat uns der APS-Vorsitzende Martin Grabe gelehrt, nämlich die Aufforderung, vergeltet nicht Böses mit Bösen. Gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Und Martin Grabe hat erzählt, wie es im Vorfeld dieses Kongresses zugegangen ist. Die mussten ja völlig umdenken, die ganzen Sicherheitsvorkehrungen treffen und mit all den Anschuldigungen fertig werden. Es gab Pressekonferenzen, es galt Briefe zu beantworten. Und er hat gesagt, wir haben auch in all den Briefen, die es zu beantworten gab, versucht, dem einzelnen Menschen gerecht zu werden. Und dann hat er, finde ich, sehr bemerkenswerte Sätze gesagt. Wer hasst, der hat immer eine Geschichte von enttäuschter Liebe hinter sich. Wer hasst, muss einen Schmerz in sich tragen. Und wenn wir das sehen können, wo wir das sehen können, können wir auch Liebe für diesen konkreten Menschen empfinden. Wir können für ihn sein, für ihn beten. Wir brauchen nicht zurückzuhassen. Und dann hat er uns ermutigt, ihr lieben Kongressteilnehmer, das gilt auch für morgen. Bitte seien Sie vernünftig, falls Sie der Demonstration begegnen. Machen Sie gegebenenfalls einen Bogen um unklare Situationen. Aber vor allem seien Sie für die Demonstranten. Überlegen Sie, was Jesus wohl über diese Menschen gedacht hätte, die Ihnen da begegnen. Vor allem denken Sie an den Schmerz hinter dem Hass und beten Sie für diese Menschen. Und es war wirklich faszinierend, während des gesamten Kongresses war dieser Geist, auch dieser Geist des Gebets, dieser Geist des für diese Menschenseins förmlich zu spüren. Es ist alles friedlich abgelaufen, auch die Demonstration verlief im Großen und Ganzen ohne nennenswerte Zwischenfälle, soweit wir da überhaupt etwas mitbekommen haben davon. Für meine Frau war es besonders bewegend, als wir am Tag der Demonstration in Gruppen aus dem Saal zum Mittagessen über irgendwelche Hinterausgänge zum Mittagessen geleitet werden sollten. Und deshalb, es hat natürlich ziemlich lange gedauert und wir sind dann im Saal noch herumgesessen und gewartet, bis man uns hinausgeschickt hat. Und da ist die Lobpreisband auf die Bühne gekommen, übrigens alles Psychiater und Therapeuten, Ober- und Chefärzte von der Klinik Hohe Mark, die vielleicht unsere deutschen Freunde auch kennen, die kamen auf die Bühne und haben das Lied angestimmt, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und das war wirklich ein ergreifender Moment. Ohne es zu wollen, haben die Demonstranten diesem Kongress im Grunde einen Bärendienst erwiesen. Sie haben den Veranstalter und auch die Teilnehmer genötigt, das eigene Profil zu schärfen, unsere Identität klar zu erkennen. Und das hat dann sogar die Presse, die Stadtzeitung von Marburg so gesehen, Kongress stärkt Identität der Veranstalter. Das ist eigentlich ein Schuss, der nach hinten losgegangen ist aus Sicht der Demonstranten. Auch zu Petrus' Zeiten konnten Angriffe und Anklagen dazu führen, dass das eigene Profil geschärft wurde. Aus dem dritten Kapitel. Christus allein ist der Herr. Haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemand zurück. Das heißt, wir müssen nicht feige sein. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt, in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Die Verantwortlichen der APS haben das im Vorfeld des Kongresses, wie gesagt, in unzähligen Briefen und Presseaussendungen gemacht. Sie haben auch zu einer sachlichen Diskussion eingeladen, Proponenten der anderen Seite. Das hat allerdings nicht viel eingebracht, weil man nicht wirklich sachlich miteinander reden wollte. Petrus spricht in seinem Brief auffallend oft vom Leiden. Ja, auch wieder so ein eigenes Thema. Wenn es überhaupt einen Sinn des Leidens gibt, und wir fragen uns ja manchmal, was hat Leiden für einen Sinn, auch als Christen zu leiden, welchen Sinn hat es? Wenn es überhaupt einen Sinn des Leidens gibt, von dem Petrus da immer wieder spricht und auf das er die Christen auch vorbereiten muss, weil es kommt. Wenn es einen Sinn des Leidens gibt, dann den der Klärung der Identität. Jemand hat einmal gesagt, Leiden ist kein Rätsel, das mit dem Verstand, sondern eine Aufgabe, die mit dem Leben gelöst wird. Leiden ist kein Rätsel, das mit dem Verstand gelöst wird, sondern eine Aufgabe, die mit dem Leben zu lösen ist. Und Petrus schreibt auch ganz in diesem Sinne, wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst. Kann Gott wollen, dass wir leiden müssen und auf die verschiedenen Proben gestellt werdet? Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und noch versprochen hat. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Wenn er sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Der Sinn des Leidens, der mit dem Leben beantwortet und gelöst wird. Es waren wirklich in vielerlei Hinsicht denkwürdige Tage, die wir da in Marburg erlebt haben. Unter anderem haben wir auch das gelernt, man sollte ja meinen, dass in einer pluralistischen, in einer postmodernen, weltoffenen Gesellschaft jeder, so wird es ja auch immer gesagt, jeder seinen Lebensentwurf selbst wählen können sollte. Und das ist ja genau das, was unter anderem auch die Schwulen- und Lesbenbewegung vehement einfordert. Eben diese Freiheit, seinen Lebensentwurf selbst zu wählen. Und sie rufen die Gesellschaft zu mehr Toleranz auf. Interessanterweise, es war in Marburg zumindest so, sind es genau dieselben Bewegungen, die gegen die Christen extrem intolerant sind. Übrigens auch extrem intolerant jenen homosexuell empfindenden Menschen, die gerne eine Therapie in Anspruch nehmen würden, um ihren Wunsch nach Veränderung zu unterstützen. Aber das darf offensichtlich nicht sein. Das darf es offensichtlich gar nicht geben. Und da wird dann sehr unqualifiziert von Homo-Umpolung gesprochen. Wir haben auch gelernt, dass eine sachliche Diskussion über bestimmte Themen offenbar nicht möglich ist und einfach mit primitiven Parolen übertönt wird. Was würde Petrus raten? Wie sollen wir uns als Christen in dieser Situation verhalten? Ich denke, Petrus würde vor allem eins sagen und uns auf eines hinweisen, viel wichtiger als alles Reden, als alles Diskutieren, als alle Statements, als alle Presseaussendungen, viel wichtiger ist euer Leben. Petrus schreibt, Gott will, dass ihr durch eure guten Taten alle zum Schweigen bringt, die aus Dummheit und Unwissenheit gegen euch reden. Und es war wirklich viel Dummheit und Unwissenheit zu spüren von der anderen Seite her. Und das macht traurig, weil man kann so schlecht umgehen damit. Gott will, dass ihr durch eure guten Taten alle zum Schweigen bringt, die aus Dummheit und Unwissenheit gegen euch reden. Euer Leben mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen, muss einwandfrei sein. Wenn sie euch alles mögliche Böse nachsagen, sollen sie eure guten Taten sehen und von ihren eigenen Augen eines Besseren belehrt werden. Vielleicht kommen sie dann zur Besinnung und preisen Gott für ihre Rettung am Tag seines Gerichts. Also was sie einbringen können in solche Konflikte, das ist ihr Leben. Das ist ihr Vorbild. Gerade in ethischen Fragen, etwa in Fragen der Sexualmoral, wo wir als Christen ja vielleicht manchmal noch öffentlich unsere Stimme erheben, wenn es überhaupt passiert, gerade da ist es so wichtig, dass wir das selbst leben, wofür wir eintreten. Und dann dürfen wir damit rechnen, dass das nicht ohne Wirkung auf unsere Umgebung bleibt. Das war schon zu Petrus Zeit so. Das Judentum, vor allem auch das junge Christentum, waren extrem attraktiv für manche Menschen, vor allem für jene, die von den Zuständen im alten Rom die Nase voll hatten. Eine attraktive Alternative, nicht zuletzt aufgrund der gelebten Ethik, nicht zuletzt aufgrund der sittlichen Lebensführung der Christen und auch der Juden. Das muss man auch dazu sagen. Das war ansteckend. Und von daher ist es so wichtig, das auch vorzuleben. Manchmal ohne Worte, ohne viel Worte. Ein letztes Wort von Petrus, das uns bei allem Bemühen um eine rechte Lebensführung, glaube ich, immer vor Augen stehen sollte. Lebt immer mehr aus der Gnade unseres Herrn und Retters Jesus Christus und lernt ihn immer tiefer erkennen. Lebt immer mehr aus der Gnade unseres Herrn und Retters Jesus Christus und lernt ihn immer tiefer erkennen. Das war jetzt allerdings schon ein Zitat aus dem zweiten Petrusbrief, aber den können Sie ja gleich noch anhängen, wenn Sie den ersten heute Nachmittag einmal lesen. Amen.